Schauen wir uns die nächsten Zitate an. So wenig der Marx in seinem Buch davon hermacht, dass das Gemeinsame der Waren darin besteht, dass sie Arbeitsprodukte sind. Das hält er für so eine Selbstverständlichkeit, da argumentiert er gar nicht groß rum. So sehr ist er stolz drauf, was er entdeckt hat in Bezug darauf, welche Rolle die Arbeit eigentlich bei der Wertbildung spielt. Da ist er der Meinung, das hat überhaupt erst er herausgefunden. Dass in den Waren, dass die Waren Arbeitsprodukte sind und dass sie sich tauschen und gleichsetzen, deswegen weil sie Arbeitsprodukte sind, das haben vor ihm ja auch tatsächlich schon andere Ökonomen rausgefunden und behauptet, nämlich die klassischen bürgerlichen Ökonomen. Was jetzt kommt, da ist er der Meinung, das genau haben die nicht kapiert. Und das geht jetzt eben so. Ursprünglich, sagt er, erschien uns die Ware als ein zwieschlächtiges. Ja, die Sprache ist ein bisschen veraltet, aber meistens versteht man schon, was gemeint ist. Ursprünglich erschien uns die Ware als ein zwieschlächtiges, Gebrauchswert und Tauschwert. Später zeigte sich, dass auch die Arbeit, soweit sie im Wert ausgedrückt ist, nicht mehr dieselben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von Gebrauchswerten zukommt. Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden. Und das ist der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht. Ja, jetzt haben wir sind erst drei Seiten weiter vom Anfang des Buches. Und da sagt er, das ist der Springpunkt, um den sich dreht sich das Verständnis der politischen Ökonomie. Da haben wir eigentlich den ja, mindestens einen ersten Kern dessen, was absonderlich und absurd an der kapitalistischen Wirtschaftsweise ist. Also was sagt er? Er sagt, wenn im Tausch die Waren gleichgesetzt werden, Stiefelwichse und Seide irgendwie ein Gleiches sind, dann ist der Schluss, okay, das sind sie dadurch, dass beides Arbeitsprodukte sind. Irgendwie und in irgendwelcher Menge steckt gesellschaftlich notwendige Arbeit in beiden und im Austausch wird diese gesellschaftliche Notwendigkeit dieser Arbeit anerkannt. Er sagt, wenn die jetzt aber im Tausch die Arbeiten gleichsetzen, man könnte ja erstmal sagen, na gut, Arbeit ist gemessen durch die Zeit, also die Arbeitsdauer irgendwie. Dann setzen sie ja doch sehr konkrete Arbeiten gleich. Jetzt ist aber der Produktionsprozess von Stiefelwichse und der Produktionsprozess von Seide ganz verschiedene Arbeit. Also kann die Besonderheit der Arbeit, also alles, was die Zweckmäßigkeit der Arbeit betrifft, alles, was das Planvolle der Arbeit betrifft, dass man halt ein Produkt herstellt, dass sie auf ein Produkt gerichtet ist, alles das kann die gemeinsame Substanz gar nicht sein. Weil darin unterscheiden sich die Arbeiten ja total. Es ist eben was anderes, ob ich ein Violinkonzert spiele und dafür Geld nehme oder ob ich Brot backe. Ganz verschiedene Tätigkeiten werden gleichgesetzt. Was ist dann eigentlich das Gleiche? Jetzt kommt eigentlich diese Frage nach der abstrakten Gleichheit nochmal, und zwar an der Arbeit. Erst war ja die Frage, was ist denn bei Stiefelwichse und Seide gleich? Dann kommt die Frage nochmal, ja, was ist denn an der Stiefelwichsproduktion und an der Seidenproduktion gleich? Sind doch ganz verschiedene Produktionsprozesse. Und dann kommt die Antwort, die in dem nächsten Zitat steht. Lese ich jetzt als erstes, dann rede ich drüber. Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt das an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv ist. Jetzt denkt man sich immer noch, naja, fast denkt man, das ist trivial. Ja klar, was ist denn dann gemein? Ja, dass es halt überhaupt menschliche Arbeit ist und dass da Arbeitszeit aufgewendet und Arbeitskraft verausgabt worden ist. Nur, jetzt kommen wir zu dem harten Punkt. Dann zählt in dieser Gesellschaft zählt die Arbeit dann nach der Seite des Aufwands. Gesellschaftliche Geltung, gesellschaftliche Anerkennung erwirbt, verdient Arbeit in dieser Gesellschaft nach der Seite dessen hin, was es das Individuum kostet. Das Ekelhafte der Arbeit, dass die Lebenszeit dabei rumgeht, dass man müde wird, dass man, wenn man das 50 Jahre lang macht, auch irgendwann krank und alt und ausgelaugt wird. Das Negative der Arbeit ist das, was in dieser Gesellschaft die gesellschaftliche Geltung der Arbeit ausmacht oder worauf die gesellschaftliche Geltung der Arbeit gründet. Und das ist ein richtig negatives Verhältnis zu dem, was vernünftigerweise die gesellschaftliche Leistung der Arbeit ist. Nach der Gebrauchswertseite hin ist die gesellschaftliche Leistung der Arbeit der Nutzen, den sie stiftet, nicht die Mühsal, die sie kostet. In dieser Gesellschaft zählt die Arbeit nach der Mühsal, die sie kostet. Und es ist ein negatives Verhältnis zum Nutzen. Nehmen wir das nächste Zitat. Ein größeres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Ja, da sind wir ganz auf der Seite der Gebrauchswerte, der nützlichen Dinge. Mehr Gebrauchswert ist mehr stofflicher Reichtum. Doch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen? Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit und bestimmt in der Tat nur den Wirkungsgrad zweckmäßiger produktiver Tätigkeit in gegebenem Zeitraum. Die nützliche Arbeit wird daher reichere oder dürftigere Produktenquelle im direkten Verhältnis zum Steigen oder Fallen ihrer Produktivkraft. Dagegen trifft ein Wechsel der Produktivkraft die im Wert dargestellte Arbeit an und für sich gar nicht. Dasselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Nochmal, meldet euch, wenn es irgendwo zu schwer oder unüberschaubar wird. Also die Botschaft heißt hier, je produktiver die Arbeit ist, das heißt, je ergiebiger der Aufwand einer Arbeitsstunde in Bezug auf das konkrete Produkt, je mehr die abwirft, desto mehr konkreter Reichtum kommt raus, desto mehr Gebrauchswert kommt raus, desto reicher ist eine Gesellschaft. Wo es aber um den Wert geht, ums Geld geht, wo es darum geht, gesellschaftliche Verfügungsmacht durchs Produzieren zu erwerben, in so einer Gesellschaft ist die Mühsal das Maß des Reichtums, ist der Arbeitsaufwand das, was man in der Konkurrenz mit anderen, wenn man Glück hat, entgolten kriegt. Wenn also die Herstellung eines konkreten Stücks Gebrauchswert den Menschen durch die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit weniger Zeit kostet, dann hat er darin zugleich auch weniger Wert inkorporiert und dann hat er einen geringeren Geldwert geschaffen. Der materielle Reichtum steigt, aber der Geldwert steigt gar nicht. Im Gegenteil, wenn der Arbeitsaufwand sinkt, dann kann der in einer gegebenen Masse von nützlichen Dingen vergegenständlichte Wert abnehmen. Das hat enorme Konsequenzen. Nach der Seite des materiellen Reichtums, dessen, wovon wir alle leben, den nützlichen Dingen, wird die Gesellschaft immer reicher, je größer die Produktivkraft der Arbeit ist. Das heißt, je relativ überflüssiger die Arbeit wird, das ist eigentlich der große Segen der Produktivkraft, dass die Mühsal weniger wird, werden müsste, werden könnte. Wenn man in einer Stunde das herstellen kann, wofür es früher 100 Stunden gebraucht hat, wenn heute zwei Bauern 10.000 Menschen ernähren können und nicht mehr 10 Bauern 12 Menschen, wie im Mittelalter, dann ist es ein Riesensegen. Die Gesellschaft braucht nicht mehr jede Minute arbeiten. Die Befriedigung der Bedürfnisse gelingt, ohne dass immer mehr Mühsal aufgewendet werden muss. Sobald es aber ums Geld geht, sobald es um die Verfügungsmacht über Reichtum geht, wird ja gar nicht der Gebrauchswert und seine Quantität gemessen, sondern wird ja die Produktion des Gebrauchswerts bloß so weit gesellschaftlich anerkannt, wie notwendiger Aufwand getrieben werden musste. Wird also der notwendige Aufwand vermindert, wird auch der Geldwert der Produkte vermindert. Übrigens, das kennt ihr alle heutzutage in dem einen Argument, die Lebensmittel sind immer billiger geworden. Über die letzten 40, 50, 60 Jahre. Der Haushalt gibt einen immer kleineren Anteil seines Budgets für Essen und Trinken aus. Jeder kennt es auch in der Form, was jetzt heute schon richtig planmäßig getrieben wird. Nokia oder Samsung oder so, die bringen ein Handy raus und die wissen schon, nach einem Dreivierteljahr wird der Preis reduziert, weil noch ein Vierteljahr später kommt das neue Modell. Sie werden produktiver und sie kosten immer weniger. Das heißt dann aber auch, der Reichtum, der in Geld gemessen wird, kann überhaupt bloß wachsen im Maß der Mühsal. Der Reichtum, der den Umkreis der Gebrauchswerte ausmacht, der wäre ja schon riesig. Man bräuchte längst bloß noch ganz wenig arbeiten und könnte alles befriedigen. Aber sobald es ums Geld geht, um den Reichtum, der definiert ist als Verfügungsmacht über alles Käufliche, und da kann die Arbeitsleistung von Menschen dazu, wie das Produzierte. Wenn es um Verfügungsmacht über das Käufliche geht, die Verfügungsmacht kann immer bloß zunehmen im Maß, in dem die Mühsal zunimmt. Denn wenn die Arbeit produktiver wird, produziert sie auch weniger Wert. Und da kann man sich schon eins ganz klar machen, oder das leuchtet unmittelbar ein. Eine Gesellschaft, in der der Produktionszweck Geld ist, Tauschwert eben, ja, in dem die Arbeit also die Rolle des notwendigen Aufwands spielt und in dem die Arbeit Reichtum produziert in dem Maß, in dem sie notwendiger Aufwand ist, diese Form des Reichtums, das kann nie der Reichtum derer sein, die die Arbeit verrichten. Denn für die nimmt der Reichtum in dem Maß zu, in dem ihre Opfer zunehmen. Und nimmt der Reichtum in dem Maß ab, in dem ihre Opfer abnehmen. Also längst ehe wir drüber reden, dass der berühmte Warenproduzent, von dem hier die Rede ist, in diesen ersten Zeilen des Buches, längst ehe wir davon zur Kenntnis nehmen, dass dieser berühmte Warenproduzent in der modernen Welt natürlich nicht eine Person ist, sondern der zerfällt in hier einen Unternehmer, der die Warenproduktion unternimmt und dem die Produkte der Arbeit gehören, und da einen Arbeiter, der die notwendige Arbeit macht und dafür mit dem Lohn abgefunden wird und dem das Produkt der Arbeit nichts angeht. Längst ehe wir das zur Kenntnis nehmen, ist völlig klar, so ein Reichtum kann nie der Reichtum der Arbeitenden sein. Diese Form des Reichtums, Geldreichtum, ist der Reichtum einer Ausbeutungsgesellschaft. So, das war ein Parforce-Ritt durch, das allerschönste Zitat fehlt ja noch. Steht es auf der Rückseite? Nee. Habt ihr zwei Seiten gemacht? Ja, stimmt, ist ja hier unten, rechts unten. Also das ist jetzt nicht aus dem Kapital, aber da äußert sich der Marx genau zu dem Punkt, an dem ich jetzt gelandet bin. Er sagt, denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die Disposable Time, das Maß des Reichtums. Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet und die Disposable Time nur existierend im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit oder Setzen der ganzen Lebenszeit des Individuums als Arbeitszeit und Degradation desselben daher zum bloßen Arbeiter. Subsumption unter die Arbeit. Die entwickelste Maschinerie zwingt den Arbeiter daher, jetzt länger zu arbeiten, als der Wilde tut und als er selbst mit den einfachsten, rohesten Werkzeugen tat. Denk mal das an. Das sagt er im 19. Jahrhundert. Die Menschen müssen länger arbeiten, als es die Wilden getan haben. Und als es sie selber, wie sie noch die Herren ihrer Arbeit waren, mit den rohesten und primitivsten Werkzeugen getan haben. Für die, die arbeiten, wird die Arbeit nie produktiver. Das ist ja ein anderer Ausdruck für das. Ja, wenn der Arbeitsaufwand den Reichtum definiert, dann kann der Reichtum bloß im Maß des Aufwands zunehmen. Das ist ein anderer Ausdruck, für die Leute wird die Arbeit nie produktiver. Sie wirft ihnen, Geld wirft sie ihnen nie mehr ab. Und da ist eben diese wichtige Auskunft. Es ist ohnehin keine vernünftige Bestimmung gesellschaftlichen Reichtums, wenn dieser gesellschaftliche Reichtum in verausgabter Arbeit sein Maß hat. Das ist schon der ganze Fehler. Vernünftigerweise wäre nicht die notwendige Arbeit, sondern die relative Überflüssigkeit der Arbeit der Reichtum der Gesellschaft. Das ist Disposable Time, frei verfügbare Zeit. Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums, verausgabte Arbeit, notwendiger Aufwand als Maß des Reichtums, setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet. Eigentlich habe ich das in der ersten Fassung, in der Fassung, wie man hier davon reden kann, habe ich es eigentlich schon gesagt. Der Reichtum hat doch dieselbe Größe wie das Opfer an Lebenszeit und Kraft. Das heißt, den Reichtum auf Armut gründen. Natürlich ist die entwickelte kapitalistische Weise noch eine ganz andere. Da wird der Reichtum der einen auf die Armut der anderen gegründet. Da wird die Disposable Time, die frei verfügbare Zeit einer Schicht von Reichen, die gründet darauf, dass andere immerzu bloß arbeiten.
Aber das ist doch bei, weil du jetzt sagst, wirklich oder so, das hat, davon redet dann, also das ist doch bei Marx auch schon so. Ja. Das ist doch jetzt nicht eine Geschichte, die es bei Marx noch nicht gegeben hat. Das ist ein bisschen so wie früher, als wolltest du sagen, das haben wir nicht, aber da wo der, also das Zitat von Marx, das geht doch darauf aus, mit dem Degradations- und bloßen Arbeiter, der macht doch die Trennung. Also das verstehe ich nicht ganz, weil...
Die Geschichte ist die, das Zitat aus den Grundrissen. Hier, ziemlich weit hinten, 604. Das Zitat aus den Grundrissen hat natürlich längst den Lohnarbeiter und den Kapitalisten vor Augen. Das hatte ich jetzt mit dem ersten Kapitel, die Ware und die Analyse dessen, was in der Ware steckt, noch gar nicht thematisiert.
Aber das Zitat.
Natürlich.
Lebt davon.
Das Zitat lebt davon, genau. Das Zitat lebt davon. Was?
In einer gewissen Weise kann man es aus der Bestimmung erschließen, dass es sich um eine Klassengesellschaft handelt.
Ja.
Aus dem Zitat.
Nein, um es nochmal anders zu sagen. Ist vielleicht verwirrend. Ich habe bisher, bis auf dieses Grundrisse-Zitat, ja, habe ich mich streng gehalten an die Zitate, die der Marx im Umkreis des ersten Kapitels, im Umkreis der Analyse der Ware bringt. Was steckt alles drin, wenn die Produkte Waren sind? Das war da das Thema. Und da komme ich ja schon so weit, dass ich sage, das Maß des Reichtums ist aufgewandte Arbeit. Ja, das hatten wir ja schon. Da brauche ich jetzt gar nicht die weiteren Kapitel, sondern ich habe einen Ausblick auf die weiteren Kapitel gegeben, wenn ich sage, eins ist damit schon klar, der Reichtum derer, die arbeiten, kann das nicht sein. Das ist aber ein Ausblick, ich habe noch nicht von Kapitalisten, noch nicht von Lohnarbeiten, noch nicht von Lohn und woraus, wie die Größe sich bestimmt, von all dem habe ich noch nicht geredet. Aber eins weiß ich schon sicher, wenn das die Form des Reichtums ist, dann ist es nicht der Reichtum derer, die Arbeit machen. So, so weit, so gut. Das Zitat, das jetzt kommt, hat den ganzen Kapitalismus vor Augen und nicht bloß die abstrakte Elementarform des Reichtums, die Ware. Insofern erinnert das an die Arbeit, die der Lohnarbeiter für den Unternehmer verrichtet und nicht die Arbeit, die aufgewendet wird, um überhaupt Ware zu produzieren. Da ist das eine ist wie etwas Abstraktes gegenüber was Bestimmterem. Trotzdem habe ich das Zitat gewollt, erstens, weil der erste Satz und der zweite erstmal von Marx selber die Auskunft geben. Das, was er da im ersten Kapitel des Kapital erschließt, Arbeitsaufwand, ist die Substanz des Reichtums dieser Gesellschaft. Ist eine irrationale Form des Reichtums, eine menschenfeindliche Form des Reichtums. So, das sagt er da selber. Der wahre Reichtum ist disposable time. Die relative Überflüssigkeit der Arbeit ist Reichtum, nicht der Aufwand. So, dafür habe ich das jetzt erstmal gebraucht. Und jetzt kommt ein Satz, der ist halb noch in meinem, noch mit den, auf der abstrakten Ebene zu beantworten, die ich halt durch diese Warenanalyse erstmal einnehme. Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet. Halb kann man das noch lesen als, ja, wenn der Reichtum Arbeitsaufwand ist, dann ist der Reichtum eben gerade so groß wie die Opfer der Menschen, die arbeiten. Wie die Mühsal. Das ist eine Form, Reichtum auf Armut zu gründen. So, in dem Sinn. Jetzt der nächste Satz. Und der zeigt, dass der Marx natürlich längst an Lohnarbeit und Kapital denkt. Und dass deswegen auch der erste mit Reichtum auf Armut gegründet eigentlich auch schon darauf anspielt. Macht aber nichts. Von uns aus gesehen ist das ein Ausblick. Ein Ausblick, wir haben jetzt ja nur die Form des Reichtums zum Thema gemacht. Und noch nicht die konkrete Weise, wie der Reichtum in dieser Gesellschaft erzeugt wird. Und verteilt wird. Nehmen wir es mal so. Wir haben, und das waren jetzt vielleicht 10 Seiten von mehreren tausend, wir haben eigentlich auf diese eingangs erwähnten Absonderlichkeiten der kapitalistischen Wirtschaftsweise, die ich eingangs so freihändig zitiert habe, von der ich behauptet habe, irgendwie kennt die jeder. Die werfen Fragen auf. Ja, das war das Argument, das empörende Nebeneinander von riesigem Reichtum und großer Armut. Zweitens, das verstörende Phänomen, dass die Arbeit immer produktiver, dabei aber nicht weniger wird. Das dritte war Krise. Alle versuchen immer mehr zu verdienen und irgendwann verdienen sie nichts mehr. Eigentlich haben wir für die ersten beiden Absonderlichkeiten schon vorläufige Antworten gekriegt. Schon mit den paar Seiten. das Nebeneinander von Armut und Reichtum, ist ja kein Wunder, wenn das Bedürfnis nicht der Zweck der Produktion ist. Ist doch klar, wenn die Bedürfnisse so weit befriedigt werden, wie sie über Geld verfügen, dann ist klar, dann bleiben manche unbefriedigt und manche werden befriedigt. Wir wissen zwar noch nicht, warum manche Leute über kein Geld verfügen und warum manche andere über viel Geld verfügen. Aber wir wissen eins, wenn das Bedürfnis und seine Befriedigung dran hängt, ob man über Geld verfügt, dann ist klar, an der Bedingung hängt dann Befriedigung und Nichtbefriedigung. Dann ist es kein Wunder mehr, dass es Arme gibt. Und auf die zweite Frage haben wir eigentlich auch schon eine Antwort gekriegt. Die Arbeit wird immer produktiver, aber sie wird nicht weniger. Warum? Ja, wenn es um den Gebrauchswert ging, um den Umkreis der nützlichen Dinge, dann würde die Arbeit in dem Maß auch weniger werden können, wie sie produktiver wird. Dann würde die Disposable Time der Menschen zunehmen, in dem Maß, in dem sie eben immer mehr hervorbringen in derselben Zeit. Natürlich, der Umkreis der Bedürfnisse würde auch wachsen können. Aber wenn es ums Geld geht, wenn Wert der Zweck der Produktion ist, dann kann der überhaupt nicht mehr werden ohne mehr Arbeitsaufwand. Und dann ist klar, dann kann die Arbeit produktiv werden, wie sie will, weniger wird sie nie. Auf die dritte Frage haben wir noch keine Antwort. Krise. Aber das ist auch in Ordnung. Es war ja überhaupt bloß der abstrakte Ausgangspunkt der ganzen Überlegungen, die eben mehrere tausend Seiten dauern. Wir haben nur die Elementarform des Reichtums in Blick genommen. Und alle entwickelten Formen dessen, wie er produziert und wie er verteilt wird, erstmal außen vor gelassen. Wir wissen noch gar nichts, so war jetzt auch die Diskussion jetzt am Schluss mit dem Zitat, wo es schon klar ist, das Zitat geht von entwickelteren Verhältnissen aus, das letzte. Wir haben noch gar nicht zur Kenntnis genommen, dass der Warenbesitzer gar nicht existiert und so nie existiert hat. Der freie, selbstarbeitende Warenbesitzer. Dass der in der heutigen Gesellschaft sowieso die absolute Ausnahme ist. Produziert wird von Lohnarbeitskräften und der Produzent ist einer, der gar nicht arbeitet, sondern der die Produktion organisiert, der die Produktion unternimmt mit seinem Geld. Und für die einen wird die Arbeit nie produktiver und am allermeisten Reichtum wird in den Banken produziert, die überhaupt keine produktive Arbeit verrichten. Also da merkt man, da ist noch einiges dazwischen, zwischen der Wirklichkeit, die wir kennen, und diesem Ausgangspunkt, dieser Elementarform des Reichtums. Ja, und an dieses dazwischen macht sich diese Kapitalschulung, die wir da anbieten. Das ist ein ganzes Studium und dem muss man sich halt widmen, wenn man das wissen will, wie der Laden läuft. Ich mache jetzt mal einen Punkt, das wollte ich erstmal anbringen. Und das Publikum ist sehr brav still gewesen. Ich habe Zweifel, ob das alles so glatt durchgeht, wie das jetzt den Anschein hat. Also es ist ernstlich die Aufforderung, meldet Zweifel an, sonst bleiben sie bestehen.